Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community. Liebe Leute, willkommen bei Betting Billions. Schön, dass ihr unserem Podcast auch in diesem Jahr wieder so treu seid. Bevor wir gleich wie gewohnt loslegen, will ich euch aber noch ganz kurz über eine News in eigener Sache informieren. Denn seit diesem Jahr haben wir neben unserem Podcast auch noch unseren neuen wöchentlichen Newsletter mit allen Infos, News und Hintergründen rund um die deutschsprachige Private Markets Welt. Und in dem Newsletter, da stellen wir euch auch immer schon künftige Gäste vor, die wir hier demnächst mal haben werden. Und da könnt ihr gern Fragen einreichen, die ihr an den Gast habt. Und die spannendsten und natürlich auch nur die vorzeigbaren, die baue ich dann hier im Podcast quasi live ein. Und ja, freue mich da extrem auf euer Mitwirken. Den Link zum Newsletter, den findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Und dann heben wir den hier auf das nächste Level, würde ich mal sagen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Denn wie ihr alle wisst, versuchen die großen Asset Manager da draußen ja immer stärker auch neben dem institutionellen Markt, vor allem auch den Retail-Markt im Fundraising anzuzapfen. Die Branche spricht dann ja immer gern von der Demokratisierung der privaten Märkte, tut also uns allen was Gutes. Das bringt aber natürlich auch vor allem viel Verantwortung mit sich, wenn ich nicht nur Profis, sondern auch semi-professionelle Anleger ansprechen will. Und darum lautet jetzt unsere heutige Leitfrage für die Folge mal so die Headline: Wie schaffen denn die Private Markets die dafür nötige Transparenz, die man halt eben braucht, um Retail-Anleger bespaßen zu dürfen? So, und diese Frage, die diskutiere ich wie immer nicht allein, sondern mit dem Philipp Hemmersbach, dem Gründer von CapNative. Darum, hallo Philipp, willkommen bei Betting Billions.
Hallo Philipp, zurück. Freut mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Zum Start verrat uns doch mal aber noch was Spannendes, bisschen Privateres über dich, außer dass du den gleichen Vornamen hast wie ich.
Ja, sehr gerne. Genau, also was viele sicherlich nicht wissen, in einem normalen Lebensablauf wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht Gründer von CapNative oder zumindest noch nicht, weil ich habe viele Jahre Leistungssport im Feldhockey betrieben. Und dort bin ich dann mit Anfang 20 aus gesundheitlichen Gründen aus der, sag ich mal, Profikarriere ausgeschieden und habe mich dann aber natürlich gefragt, wo packe ich denn jetzt meinen Ehrgeiz rein, den ich ja vorher über so viele Jahre letztendlich im Sport gesehen habe. Und dadurch ist dann am Ende auch die Gründung von CapNative mit entstanden, dass man eben ja was braucht, wo man letztendlich auch seinen Ehrgeiz wieder drauf schieben kann und dementsprechend was vorantreibt.
Ja, cool. Also wirklich, bist du wirklich an der Schwelle zum Profisport gewesen?
Genau, also in Deutschland, da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber es ist ja so, dass leider Hockey trotz der Tatsache, dass es eigentlich der erfolgreichste Mannschaftssport ist in Deutschland, also auf weltweiter Ebene gesehen, halt eben ein Amateursportler ist, wenn es darum geht, halt die Bezahlung letztendlich auch ins Verhältnis zu setzen. Dementsprechend kann man das sowieso nicht, sage ich mal, sein ganzes Leben so auskömmlich machen, wie man das jetzt im Fußball hat. Aber wäre sozusagen meine Gesundheit ein bisschen stabiler gewesen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich noch bis 30 versucht, diesem wunderbaren Sport nachzurennen sozusagen. Und dementsprechend wahrscheinlich erst später dann einen unternehmerischen Weg eingeschlagen.
Spannender Weg. Jetzt hat sich trotzdem ins Milliardengeschäft Private Markets gezwungen. Wie würdest du denn eine Milliarde investieren, wenn ich sie dir auf den Tisch lege und ohne irgendwelche Restriktionen versehen würde?
Was ich ja schon relativ früh in der Bankausbildung auch gelernt habe, das eint uns ja sozusagen nicht nur unsere gemeinsame Namensfindung von unseren Eltern, sondern auch unsere berufliche Ausbildung, ist sozusagen, dass es natürlich immer ganz viel Sinn macht, erstmal eine Finanzplanung zu machen, vielleicht auch eine strategische Asset Allocation. In einer meiner vorherigen Stationen haben wir immer gesagt, eine Vermögensbilanz muss erstmal erstellt werden, damit man sinnvoll in die Zukunft planen kann. Bei mir ist es ja jetzt nun so, kann man durchaus noch von einem längeren Anlagehorizont sprechen. Und deswegen sind wir ja auch heute hier. Da kommt natürlich das Thema Private Markets direkt in den Kopf. Also ich würde mal so weit gehen und durchaus sagen, dass wahrscheinlich 50% von dieser Milliarde in Private Markets diversifiziert investiert werden würde. Natürlich alles nach sorgfältiger Prüfung in Bezug auf Transparenz und Qualität, aber da kommen wir später nochmal dazu. Und darüber hinaus natürlich klar, auch an der Börse kann man gute Sachen machen. Wenn man jetzt mal sich Amerika und den indischen Aktienmarkt anschaut, sicherlich auch dort irgendwie spannende Anlagemöglichkeiten. Und zu guter Letzt Liquidität sollte man natürlich auch immer haben. Also das ein oder andere Mittagessen sollte auch bezahlt sein und man muss natürlich auch auf Marktbewegungen reagieren können. Also von dem her, glaube ich, kriegt man dann eine ganz gute Allokation hin, wenn man wirklich langfristig auch bereit ist, da letztendlich Geld anzulegen. Ja.
Aber die Private Markets sind sehr stark gewichtet. Das sagt komischerweise jeder meiner Gäste hier. Naja, du hast es ja schon, ich habe es eingangs angerissen, worum es heute geht. Die großen Asset Manager wollen immer stärker an die Gelder auch von Privatanlegern ran. Sie sagen immer das Ganze unter der Überschrift Demokratisierung der privaten Märkte. Meine These ist, institutionelles Fundraising ist halt auch einfach ein Stück weit ausgereizt und man sucht neue Fundingquellen. Wie stehst denn du so mal ganz grundsätzlich dazu, dass sich die privaten Märkte immer stärker dem Retail öffnen?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man als Cap Native, aber natürlich auch Philipp privat jetzt grundsätzlich nur sagen, dass es eine sehr positive Entwicklung ist. Das, was du hervorrufst in Bezug auf, sag ich mal, durchaus ja eher auch einen verstopfteren Markt im institutionellen Geschäft, ist sicherlich vielleicht einer der Gründe, warum sich institutionelle Anbieter jetzt mit dem Privatkunden letztendlich zusammentun wollen. Wenn wir es jetzt aber ausschließlich mal aus der Brille des Privatkunden sehen, dann muss man ganz klar sagen, es ist eine wahnsinnig tolle Chance für Privatkunden. Immerhin sind über 90% aller Unternehmen eben nicht börslich gelistet, also in der Vergangenheit einfach nicht investierbar gewesen für Endkunden, also private Investoren. Und darüber hinaus, wenn man es denn richtig macht und verantwortungsvoll mit diesen Themen umgeht, führen Private Markets natürlich einfach zu einer höheren Diversifizierung. Aber vor allen Dingen, und da kommen wir sicherlich später auch nochmal dazu, einfach zu einer risikoadjustierten Gesamtportfolio-Performance-Steigerung in Kombination einfach mit geringeren Korrelationen zum Aktienmarkt.
Du hast gerade schon das Stichwort gesagt, was für mich da wichtig ist. Wenn man es denn richtig und verantwortungsvoll macht, das ist ja bei Privatanlegerthemen halt einfach immer ein Thema. Wenn man so in die Vergangenheit guckt, tut sich denn die Private Markets Branche langfristig deiner Meinung nach einen Gefallen damit, wenn sie den privaten oder wenn sie den Retail-Markt stärker anzapfen? Oder ist das am Ende nicht ein bisschen ein Schuss ins Knie im Sinne von, wenn ich den Retail-Markt so stark anzapfe, dann muss da auch mehr Regulierung, Aufsicht etc. pp. Nachziehen? Was die privaten Märkte bislang noch nicht so ausgeprägt haben, wie es zum Beispiel der Bankensektor.
Grundsätzlich bist du ja vollkommen richtig unterwegs. Wenn man eben den professionellen Investor als Zielkunden hat, dann gibt es eben regulatorisch deutlich weniger Gründe, warum der professionelle Investor eben geschützt werden muss durch eben strengere Aufsicht und mehr Transparenzpflichten etc. Und das muss sich jetzt natürlich ändern oder hat sich auch schon zum Teil natürlich jetzt geändert, wenn Retail-Anleger hinzukommen. Meiner Meinung nach tut es dem gesamten Markt gut. Also auch für institutionelle Investoren ist sicherlich mehr Aufsicht und mehr Transparenz positiv einzuwerten. Das Ganze darf natürlich jetzt nicht überreguliert und zu restriktiv werden, sodass am Ende dann wieder eigentlich das, was die Private Markets ausmacht, nämlich die Chance auf eine Liquiditätsprämie dann wieder verloren geht. Ich glaube, so kann man das am Ende des Tages dann eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es kommt einfach darauf an, dass die Regulatorik vernünftig eingesetzt wird, um eben Anleger zu schützen, ohne dabei eben die positiven Effekte im Keim zu ersticken. Und dann am Ende des Tages ist es natürlich einfach wichtig, dass so Krisen wie Schiffs-, Medien- und Kunstfonds, wie das sozusagen auch in der Vergangenheit sicherlich für den einen oder anderen Berater und auch Endkunden zum Totalverlust dann eben am Ende des Tages geführt hat, eben durch eben halt auch mehr Transparenz und Regulatorik eben vermieden wird.
Was ist denn für dich Transparenz? Also woran machst du fest, ob eine Branche, eine Anlageklasse transparent oder sogar ausreichend transparent ist?
Wenn wir jetzt mal so auf den liquiden Markt gucken, glaube ich, dann kann man da schon sagen, dass das ein sehr, sehr transparenter Markt ist und eben für den Anleger weitestgehend durchsichtig. Und was macht Transparenz am Ende des Tages aus? Also meiner Meinung nach ist es halt eben nicht nur damit getan, eine Datenbank zu haben und dann stehen in der Datenbank gewisse Zahlen drin. Das könnte man sicherlich vielleicht schon als ersten Schritt zur Transparenz bezeichnen. Wir sehen aber Transparenz noch deutlich weitergehend, nämlich darin, dass Transparenz am Ende des Tages irgendwie auch mit Vertrauen einhergeht. Und das bildet sich eben nur durch eben Verständnis. Und dementsprechend braucht es, um einen transparenten Markt zu haben, eben eine breite Fläche an Verständnis, Schulungsmöglichkeiten, aber auch eben an Analysefähigkeiten, um als Endanleger, aber auch Berater tatsächlich das von sich behaupten zu können, dass man eben die Datengrundlage, die vorhanden ist, tatsächlich auch eben verstehen kann.
Mhm. Aber ist das dann nicht ein Stück weit auch ein Widerspruch oder Zielkonflikt, weil die Private Markets ja eigentlich davon leben, du hast es vorhin auch schon angedeutet, dass sie eben private sind. Also ein Großteil der Rendite zieht die Branche ja daraus, dass sie Deals unter der Hand macht, die jetzt Deals, die nicht jeder sieht, eben aus der Intransparenz oder dem privaten Charakter des Marktes verspricht ja eigentlich die Branche, dass sie gegenüber den liquiden Märkten ihre Überrendite erzielt. Also, weißt du, worauf ich raus will? Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch, dass die privaten Märkte mehr Transparenz bringen müssen, damit sie für Retail-Anleger investierbar sind? Aber eigentlich widerspricht das doch dem Kern ihres Geschäftsmodells, oder nicht?
Also ich würde mal tendenziell sagen, ja, dass es bei Private Markets zumindest aus unserer Sicht im Wesentlichen ja um das Erwirtschaften der Illiquiditätsprämie geht. Und die Illiquiditätsprämie hat ja schon sozusagen den wesentlichen Bestandteil in sich, also illiquide zu sein. Das heißt, ich sehe viel größere Herausforderungen, eben Illiquiditätsprämie zu erwirtschaften in liquideren Produktstrukturen. Aber da kommen wir später sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ob jetzt langfristig gesehen mehr Transparenz gegenüber dem Anleger dazu führt, dass eine Illiquiditätsprämie aufgrund der Deals nicht mehr zustande kommt, das mag ich mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich glaube, dass Transparenz nötig sein wird und auch trotzdem Outperformance erzielt werden kann. Und die Illiquidität ist sozusagen ja der große Unterschied zu einer börslich gelisteten Firma, wo ich day-to-day von der einen Sekunde zur anderen Sekunde kaufen und verkaufen kann am Ende des Tages.
Gehört zu Transparenz deiner Meinung nach auch ein Stück weit, dass man dem Retail-Anleger ja keine falschen Versprechungen macht und einfach die Private Markets so skizziert in der Produktvermarktung am Ende, wie sie wirklich sind? Also so mit Stichwort auf Rendite. Welche Rendite präsentiere ich denn dem Retail-Anleger? Den IRR kann ich ja im Prinzip rechnen, wie ich möchte, sagt man ja immer so schön in der Branche. Also gerade, lass uns mal konkret Transparenz an der Renditeerwartung zum Beispiel festmachen. Wie würdest du das dem Retail-Anleger kommunizieren? Beziehungsweise welche Fallstricke oder welche falschen Versprechungen darf die Private Markets Community, die Private Markets Branche dann nicht machen, damit dann rückblickend es nicht heißt, Totalverlust, Geld versenkt, Rendite nicht das geliefert, was mir im Prinzip versprochen wurde?
Also das, was du sagst, ist vollkommen richtig und da gehe ich sehr gerne drauf ein, weil das am Ende des Tages auch mein persönliches Anliegen ist mit CapNative, mit dem, was wir tun und warum ich auch mich dafür entschieden habe, diese Firma mitzugründen. Der Privatanleger sollte in keinem Szenario am Ende des Tages sitzen in 5 Jahren und sich fragen, warum die Renditen, die historisch im illiquiden Bereich mit institutionellen Investoren generiert worden sind, nicht auch bei ihm im Depot ausgewiesen werden. Also ich würde behaupten, dass das größte Risiko auch für Private Market Initiatoren darin liegt, dass Reputation durch falsche Versprechen in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Das heißt, das Thema Transparenz, was du gerade auch schon angesprochen hast, ist elementar, wenn es darum geht, jetzt an Privatkunden alternative Anlagen, Private Market Fonds etc. zu vertreiben, also denen 15% aufwärts zu versprechen und am Ende 5, 6, 7, 8% vielleicht einhalten zu können, wird halt dazu führen, dass in Kombination mit einer strengeren Aufsicht diese Sachen selbstverständlich irgendwann aufgedeckt werden und man sich dann Reputationsprobleme ins Haus holt, wenn man nicht vorher transparent mit den Investoren umgegangen ist.
Mhm. Ja, total guter Punkt. Das Mittel der Wahl, um den Privatanleger anzusprechen, scheint ja der LTIF 2.0 zu sein, also der European Long-Term Investment Fund. 2.0 heißt die schon überarbeitete Variante von der ganzen Geschichte. Die erste Version ist am Markt ja ziemlich durchgefallen, kann man, glaube ich, so sagen. Die Private Markets Branche sagt, weil das Regelkorsett für die erste Variante viel zu eng war. In der zweiten haben sie jetzt viel mehr Freiheiten. So Stichwort Mindestanlagesumme und solche Geschichten. Die Frage an dich, dadurch jetzt mit Blick wieder auf Transparenz und Sicherheit und Erwartungsmanagement, haben die da jetzt zu viele Freiheiten?
Das ist immer eine gute Frage, ob man jemandem zu viele Freiheiten gibt. Und ich glaube, es hat immer was damit zu tun, ob man die Freiheit ausnutzt oder im Rahmen der Freiheit gute Lösungen findet. Grundsätzlich, glaube ich, kann man festhalten, dass diese zweite Novelle, wie du ja auch schon gesagt hast, eben letztendlich kommen musste, weil die erste Novelle sich am Markt eben letztendlich nicht erfolgreich positionieren konnte. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal die Tatsache festhalten, dass es eine zweite Novelle gibt, kann man erstmal sagen, das war notwendig und es ist sicherlich in der Ausgestaltung auch so, dass jetzt zum ersten Mal, sage ich mal, so wirklich depotfähig Privatkunden in Strukturen mit Private Markets investieren können. So, also das heißt, das kann man einfach erstmal so stehen lassen und sagen, gute Sache, die zweite Novelle scheint zumindest erstmal das zu tun, was sie tun soll, nämlich den Zugang zu bieten. Jetzt hast du gefragt, Transparenz, Risiken etc. und bist auch schon mal auf einen wesentlichen Punkt eingegangen, die Mindestanlagesummen. Wenn wir LTIFs prüfen und uns diesem ganzen Thema nähern, dann ist es für uns eben dreistufig am Ende des Tages anzusehen. Die Mindestanlagesummen sind am Ende des Tages ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. Die Frage, die man sich stellen muss, wenn man jetzt Private Markets Produkte in einer semi-liquiden Struktur über einen LTIF an Privatkunden vertreibt, ist sicherlich, welche Zielgruppe innerhalb der Privatkunden oder High Net Worth Individuals adressiere ich denn eigentlich? Und da kann man sicherlich sich fragen, ob 1.000-Euro-Tranchen tatsächlich dann wiederum auch in diesem Segment Privatkunden die richtige Zielgruppe adressieren, weil die Illiquiditätsprämie kommt eben nun mal von der Illiquidität, also dem Halten einer Anlage über eine bestimmte Periode. Und die Periode ist halt nicht 2 oder 3 Jahre, sondern im Schnitt wahrscheinlich 8 bis 10 Jahre oder teilweise auch länger. Und je weiter man runtergeht mit den Ticket Sizes, läuft man eben halt auch Gefahr, dass eben die Investoren, die damit angesprochen werden, halt eben diese Haltedauer nicht gewährleisten wollen oder können. Und am Ende bleibt dann halt nur das, was dem Anleger eigentlich wehtut, nämlich hohe Kosten aufgrund von den Produktstrukturen, die in den Private Markets im Vergleich zu einem ETF selbstverständlich immer höher sind. Aber sie sind eben dann halt nur eben zu rechtfertigen, wenn eben Liquiditätsprämie geschaffen wird. Das vielleicht mal zu dem Mindestanlagethema.
Was für eine Zahl oder was für eine konkrete Mindestanlagesumme hältst denn du persönlich für sinnvoll? Weil man ja den Markt schon öffnen will, aber halt trotzdem, wie du eben gesagt hast, verhindern will, dass wirklich der Kleinst-Kleinst-Retail-Anleger drin ist, der sich die Private Markets eigentlich nicht leisten kann oder sollte.
Also auch da, glaube ich, kann man wieder nicht pauschal sagen. Es gibt sicherlich aber auch welche, die 1.000-Euro-Tickets zeichnen und dann die Haltedauer mitbringen, um auch auf ihre 1.000 Euro eine Liquiditätsprämie zu erwirtschaften. Nur kann man ja immer nur vom Durchschnitt ausgehen und dort würden wir jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. Wenn wir über die Mindestanlagesumme sprechen und du mich jetzt persönlich fragen würdest, ich sehe einige Anbieter, die Mindestanlagesummen von 10 bis 20, 25.000 Euro haben. Und das halte ich grundsätzlich auch für Demokratisierung genug, um zu sagen, das ist adressierbar in einem Privatkundenportfolio.
Ja, da gehe ich persönlich, glaube ich, mit dir mit. Wenn ich da mal kurz einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit mache und mir das Thema Mittelstandsanleihe in Deutschland angucke, da hatten wir eben eine Mindeststückelung von, ich glaube, eigentlich waren es immer so 1.000 pro Mittelstandsanleihe. Eigentlich eine total gute Idee vom Produkt her. Kleinere Mittelständler für den Kapitalmarkt öffnen, gleichzeitig Privatanleger näher oder leichter an die Börse und den Kapitalmarkt ranführen. Hat aber halt in der Retroperspektive dazu geführt, dass da so viele Retail-Anleger drin waren, die das Produkt nicht verstanden hatten. Und dann kam es, wie es kam. Es wurde halt auch platziert, was irgendwie platziert werden konnte, ohne von Emissionshäusern, ohne das sinnvoll richtig zu prüfen. Und es gab eine Pleitewelle nach der anderen. Überraschung, eine Restrukturierung mit Retail-Anlegern, die keine Ahnung davon eigentlich haben, durchaus schwierig. meine These, dieses Kapitalmarktprodukt ist in Deutschland ziemlich verbrannt. Sowas sollten die Private Markets, was ja ein vielfach größerer Markt und ein vielfach größeres Marktpotenzial hat, tunlichst vermeiden. Und da, glaube ich, hilft es schon, wenn man die Mindeststückelung jetzt nicht bei 1.000 ansetzt.
Absolut. Aber das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das auch eben nur ein Aspekt ist in so einer Analyse von solchen Fonds. Also es ist einfach insgesamt wichtig zu sehen, dass nur weil etwas jetzt einbuchbar ist und niedrigere Ticketsizes hat, ist es noch lange nicht einfach, das eben problemlos in Portfolien einzubuchen, wenn man sich den Gesamtkontext anschaut. Und vielleicht, um da so ein bisschen nochmal ins Richtung Transparenzthema zu schauen, gerne nochmal zwei Aspekte auch von mir. So das Thema Liquiditätsreserven. Also es besteht ja so ein bisschen der Anspruch, etwas Illiquides in einem semi-liquiden, liquiden Mantel letztendlich jetzt zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und da darf man eben auch nicht außer Acht lassen, dass eben bei Liquiditätsquoten von im Marktdurchschnitt circa 10-20% des Fondsvolumens halt wirklich auch PA durchaus 3-4% an Rendite letztendlich verloren gehen können. Die am Ende des Tages auch einen wesentlichen Impact auf die Gesamtperformance eines solchen Fonds letztendlich haben können. Und dann natürlich auch wieder das Erfahrungsthema.
Ganz kurz, wenn ich da kurz noch zwischenhaken kann.
Ja.
Ist dieses Thema in der Vermarktung, wird das so transparent rübergebracht? Also in der Praxis bislang? Also ist dem Endkunden, dem Retailkunden da wirklich nicht versteckt irgendwo auf Seite 5 in 80-seitigen Unterlagen, sondern wirklich von Anfang an klar bewusst, dass er eigentlich eine illiquide Anlageklasse investiert, sein LTIF aber unter Umständen nicht nur Private Credit Loans hat, sondern halt auch deutlich liquidere Fremdkapitalinstrumente.
Also ich glaube schon, dass viel darüber gesprochen wird und man kann da jetzt nicht davon sprechen, dass das völlig unter den Tisch gekehrt wird. Die große Herausforderung ist, glaube ich, aber wieder die tatsächliche Auswirkung hinten raus auf die Gesamtperformance letztendlich zu ziehen. Also es ist das eine zu sagen, du kannst irgendwie bis zu 5% des Gesamtfondsvolumens quartierlich aus dem Fonds divesten. Aber es ist dann wiederum der Transfer, der ja gemacht werden muss, sich zu fragen, woher kommt denn diese Liquidität und in welchem Verhältnis steht denn die Performance der Liquidität zu der eigentlichen Renditeerwartung der spezifischen Assetklasse, in die dann investiert wird durch einen LTIF. Dann ist, glaube ich, auch noch hinzuzufügen, dass es eben halt auch in dieser Erfahrungskurve des Liquiditätsmanagements natürlich auch ganz große Unterschiede bei Anbietern gibt. Also es gibt Anbieter, die sind seit 10, 15 Jahren in diesem Liquiditätsmanagement-Bereich unterwegs und können das wirklich sehr gut. Aber es gibt eben halt auch viele, die sind eher noch am Anfang der Lernkurve und man muss sich halt als Investor immer fragen, möchte man diese Lernkurve bei sich im Portfolio mitkaufen? Oder darf die Lernerfahrung vielleicht auch jemand anders mitmachen? So, also das heißt, das sind alles Aspekte, die bei der Prüfung letztendlich auch wesentlich eine Rolle spielen, wenn man sich überlegt, ob man jetzt so ein Produkt für gut befindet oder eben nicht.
Bringt mich nochmal zu einer absolut für mich entscheidenden Frage. Wie wird denn sichergestellt, dass der Retail-Anleger das alles wirklich richtig und gut und transparent vergleichen kann? Also wenn ich jetzt Aktien und ETFs nehme, da gibt es ja inzwischen x Möglichkeiten, um sich als Privatinvestor relativ schnell über jeden Aktientitel, über jeden Fonds, über jeden ETF mir irgendwelche Benchmark-Daten und Factsheets und sowas zu beziehen. Ja, jedes börsengelistete Unternehmen ist logischerweise an der Börse gelistet, veröffentlicht Berichte etc. pp. Das habe ich ja erstmal bei den Private Markets nicht. Ja, ich habe inzwischen Datenbanken wie PitchBook und Pricken etc. pp. Kann ich jetzt aber aus persönlicher Erfahrung sagen, die sind nicht ganz günstig in der Anschaffung unter Umständen. Und gerade wenn ich jetzt ein semi-professioneller Anleger bin, weiß ich nicht, ob ich mir dafür dann in meine Rendite noch einkalkulieren will, dass ich da Riesenkosten erstmal habe, um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Also wie schafft man das, dass der Retail-Anleger die Private Markets ähnlich leicht und gut vergleichen kann, also alle Anbieter, wie es jetzt in den liquiden Märkten der Fall ist?
Du sagst, dass vollkommen richtig ist. Es gibt Datenanbieter wie Preqin und PitchBook und die werden ja heute von den institutionellen Investoren auch genutzt, um letztendlich Research zu betreiben, um dann Anbieter für sich zu identifizieren, die dann in die Prüfungen mit reingenommen werden. zur Wahrheit gehört halt auch, wenn man nochmal einen Schritt weiter geht, aber dass, sage ich mal, viele Finanzberater, Vermögensverwalter, Private Banking Mitarbeiter und die dahinterliegenden Investoren in der Realität aber völlig erschlagen werden von dieser Datenmasse. Also wenn ich jetzt einen Vermögensverwalter nehme beispielsweise oder auch einen Privatkunden, dann ist es immer erst einmal die Frage der Kosten. Also kann ich mir für 75.000, 150.000 Lizenzen bei Preqin leisten? Das muss jede Firma für sich selber bewerten. Und wenn ich das dann aber habe, habe ich denn überhaupt die Ressourcen in meinem Alltag, mich dieser, sag ich mal, wachsenden Anlageklasse, Private Markets, mit starkem Wachstum in der Initiatorenanzahl, überhaupt zu widmen, um dann aus diesen ganzen Produkten letztendlich herauszufinden, womit ich denn mit meinem Kunden oder ich als Investor investieren möchte. So, und da kommen wir, glaube ich, zu dem wesentlichen Punkt, auf den du herauskommen möchtest. Wie sieht denn die Welt aus für einen Berater oder halt auch semiprofessionellen oder auch Privatkunden? Vielleicht auch noch mit einschließen. Und da bin ich der festen Überzeugung, es braucht eben unabhängige Vergleichsplattformen, die halt nicht 100.000 Angebote zur Verfügung stellen, sondern eben standardisiert Prüfprozesse durchlaufen und eben dann die Produkte, die einem Prüfprozess standhalten konnten, letztendlich dann in einer deutlich dezimierteren Form den Kunden letztendlich zur Verfügung stellen, um dann eben halt aber auch mit, sag ich mal, einem Investmentmemorandum oder einem Analyseergebnis eine Entscheidung treffen zu können, die darauf tatsächlich fundiert, dass man dann auch versteht, woran man dann investiert hat.
Heißt sowas wie eine Ratingagentur für Private Market Fonds?
Genau, also unabhängige Prüfungsgesellschaft für alternative Investmentfonds, würde ich jetzt aus meiner persönlichen Brille behaupten, ist das, was es braucht, damit eben ein wenig institutioneller Investor eine gute Anlageentscheidung in einem wachsenden Markt treffen kann, ja.
So, in dem Bereich seid ihr ja auch unterwegs mit CapNative. So, mein erster Gedanke wäre aber, für so eine Aufgabe eine etablierte Ratingagentur, die der Markt schon irgendwie mit historischem Trust in anderen Bereichen einfach verortet, zumindest für den Start. Siehst du da Ratingagenturen auch für diesen Bereich geeignet?
Ich glaube, es kommt immer sehr stark auf das Know-how an, was du in der jeweiligen Firma vorfindest, weil am Ende des Tages sind viele Ratingagenturen natürlich spezialisiert auf Investmentfonds. Und jetzt haben wir ein investmentfondsartiges Produkt, was semi-liquide ist, was aber im Hintergrund vollständig illiquide Produkte weiterhin beinhaltet. Und meiner Meinung nach braucht es, um diese Produkte in der Tiefe verstehen zu können, tatsächlich die Erfahrung von Investoren. Also es ist das eine, Dinge zu analysieren, und es ist das andere, in Sachen zu investieren, entweder mit dem eigenen Kapital oder auch mit dem Kapital von Anlegern, und sich in beiden Fällen am Ende des Tages für etwas rechtfertigen zu müssen, nämlich die Performance und die Anlageentscheidung. Und dementsprechend kann ich jetzt weder sagen, dass Ratingagenturen schlecht oder gut sind, sondern ich würde eben immer objektiv als Kunde darauf schauen, was erwarte ich von meinem Gegenüber. Und wenn ich von meinem Gegenüber erwarte, dass er gewissermaßen Skin in the Game hat und auch sozusagen tatsächlich Anlageentscheidungen schon getroffen hat, dann würde ich halt eben danach suchen und eben dementsprechend auch meine Entscheidung treffen, weil ich eben persönlich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, immer der Meinung wäre, dass es natürlich gut ist, wenn du jemanden hast, der den Ferrari beispielsweise tatsächlich auch schon selber gefahren ist, anstatt ihn vielleicht nur im Hinblick auf sein Design etc. nur analysiert hat.
Wie ist da bei euch der Background? Also wie seid ihr gefundet? Das sind ja auch so ein paar Branchenveteranen dabei, wenn ich das bei LinkedIn richtig verfolgt habe.
Wir haben das Glück, dass CapNative eben als zwei junges Unternehmen über sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Due Diligence, Methodik, also wissenschaftliche Methodik, aber eben halt auch Anlageentscheidungen verfügt. Also mit zuletzt Holger Kerzel im November konnten wir den ehemaligen Global Head of Illiquid Assets, der MEAG, für CapNative letztendlich gewinnen.
Ist der wirklich als Gesellschafter mit dabei, oder ist,
genau, ja,
ist das so eines von mehreren Beratungsmandaten, die man da ja gern mal hat?
Grundsätzlich wird er jetzt nicht 40 Stunden für uns Beratungsdienstleistung erbringen, aber er ist als Gesellschafter bei CapNative dabei. Also das heißt, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den wir sicherstellen. Alle im Investmentkomitee sind mit Gesellschafter in der Firma. Das heißt, jeder hat sozusagen das Bestreben, die Firma nach vorne zu bringen durch gute Anlageentscheidungen. Und wir sind da ein bisschen aufgebaut wie eine Matrix-Organisation. Also das heißt, wir haben für jede Asset-Klasse einen spezifischen Experten und eben natürlich aber auch allgemeine, letztendlich Fachleute. Da gehört jetzt beispielsweise der Holger Kerzel dazu. Mit dem Christian Maria Kreuser haben wir ja den ehemaligen CIO und Co-Gründer der Quirin Bank eben auch als allgemeineren Analystenpart dabei. Und vielleicht, ohne jetzt alle aufzählen zu wollen, aber zu guter Letzt vielleicht noch im Private Equity, ist ja auch ein sehr wichtiges Segment, haben wir eben mit Stefan Zuschke, auch den ehemaligen Co-Chairman weltweit von BC Partners, dabei.
Wichtig ist, glaube ich, gerade bei so einer Kontrollinstanz oder ja so eine Art Ratingagentur, Ratinginstanz, dass das Ganze ja unabhängig bleibt und dann jetzt nicht von der Branche für die Branche selbst gemacht wird. Da finde ich, kann man ja inzwischen bei den Datenprovidern auch ein bisschen schon hingucken. Also ich glaube, PitchBook gehört Morningstar. Das wirkt von außen sehr neutral. Pricken aber zum Beispiel wurde ja gar nicht so lang von BlackRock gekauft, die ja selbst jetzt da ein größeres Rad drehen innerhalb der Private Markets. Hat das für dich so ein bisschen ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, wenn ja so das ganze Thema neutrale Datenanbieterschaft oder die neutrale Datenbasis oder generell dann auch die Aufsicht und die Ratingprozession, wenn das stärker von der Branche selbst gemacht werden würde?
Also grundsätzlich bin ich mal der Meinung, ganz neutral, dass ein Datenanbieter die Daten von den sich darauf befindenden Fonds oder Unternehmen unabhängig letztendlich darstellen sollte. Wenn man gewährleistet, dass die Daten nicht durch irgendwen in irgendeiner Form verfälscht dargestellt werden, dann spricht jetzt sozusagen erstmal grundsätzlich gar nichts dagegen, wem auch immer das dann sozusagen gehört. Ob das letztendlich dann tatsächlich ein Problem ist, das müssen Behörden am Ende zu einem großen Teil auch beurteilen. Soweit ich weiß, aus der Distanz gibt es dort ja auch ein Verfahren, was das am Ende des Tages beurteilen soll. Und inwieweit dort dann Chinese Walls zwischen zwei, ja, faktisch gesehen immer noch unabhängigen Gesellschaften letztendlich auch eingezogen werden und eingehalten werden müssen. Das wird man dann sozusagen sehen. Aber ich glaube, dass das, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Datengrundlage am Ende des Tages neutral und objektiv letztendlich bleibt.
Und am Ende wollen wir ja natürlich immer so viel Regulierung und Aufsicht wie sinnvoll und so wenig wie möglich, ist ja, glaube ich, immer das Mantra. Ich glaube, das Ganze steht und fällt damit bei den Private Markets, dass einfach verantwortungsvoll mit der ganzen Geschichte umgegangen wird und der Aufbau des Retail-Markts da verantwortungsvoll geschieht. Und dann kann das, glaube ich, eine große Chance sein für die Private Markets-Anbieter, aber auch für die Anleger. Und wir werden das hier im Podcast sicherlich verfolgen, speziell jetzt auch den Start und die Erfahrungen mit dem LTIF 2.0, wie sich das entwickelt. Hast mir auf jeden Fall nochmal gute Gedankenanstöße mitgegeben und ich danke dir für deine Zeit, lieber Philipp.
Ja, sehr gerne und vielen Dank dir für die Einladung. Was mir jetzt nochmal mit dem letzten Blick auf die Notizen nochmal gekommen ist bezüglich der Renditen. Ich glaube, ich würde jedem auch nochmal empfehlen, halt eben zu schauen, wo sind Unterschiede zwischen Zielrenditen und tatsächlich zu erwartenden Renditen, wenn es dann am Ende des Tages darum geht, eine Anlageentscheidung zu treffen. Und vielleicht final auch noch Erfolgsbeteiligung beim Initiator sollten auch immer anlageklassenspezifisch an gewisse Hürden gebunden sein. Und dann wird man sicherlich auch zu einer guten Anlageentscheidung kommen können und eben dann das, was der Kunde eigentlich möchte, nämlich gute Portfoliodiversifizierung und Steigerung der Gesamtperformance letztendlich auch erreichen können.
Danke dir. Nehmen wir nochmal mit. Lassen wir jetzt so stehen. Danke dir für deine Zeit. War sehr kurzweilig, hat großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch wieder ein bisschen was mitgenommen, seid ein bisschen schlauer geworden über Private Markets und vor allem explizites Thema Retail-Anleger, welche Chancen und Risiken und vor allem welche Verantwortung das Ganze mit sich bringt. Freut mich, dass ihr wieder bis zum Ende hier durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wenn ihr gut findet, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne noch weiter, denn auch wir sind mit dem Private Markets Projekt noch relativ jung unterwegs und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis dahin aber erstmal wie immer eine gute Restwoche und natürlich das gute Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.